Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Am Wochenende fand der zweite Spieltag der Six Nations statt. Alle sechs Nationen waren wieder im Einsatz. Es gab drei wunderbare Spiele und über die sprechen wir natürlich jetzt wieder hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, wie in der Woche 1 mit unserem Experten während der gesamten Six Nations mit Donald Peoples. Hallo Donald.
Hi Andreas.
Ich habe dich schon nach dem ersten Spieltag gefragt, was du für eine Schulnote gegeben hättest oder was du für eine Wertung gegeben hättest im Spieltag. Welche Wertung hättest du diesem gesamten Spieltag jetzt am letzten Wochenende gegeben?
Ich würde auch bei so einem 7,5 bleiben. Also es war halt sehr gut, aber ist noch Verbesserungspotenzial trotzdem da.
Ja, also ja, du bist sehr streng, auch beim ersten Spieltag warst du schon sehr streng. Ich möchte hier auch eine 7,5-8 geben, weil dieses Spiel England gegen Wales, über das wir gleich noch sprechen werden, weil mich das mal wieder komplett begeistert und aus den Schuhen gehauen hat. Aber darüber sprechen wir im Laufe dieser Sendung. Wir haben wieder alle drei Spiele angeschaut und wollen natürlich über alle drei Spiele sprechen. Und wir gehen wieder chronologisch vor und wir starten mit dem Spiel in Irland, in Dublin. Irland hat gegen Italien gespielt. Irland, das so viel Glück hatte durch das Late-Drop-Goal von Johnny Sexton im ersten Spiel, als sie Frankreich besiegten, haben dieses Mal einen sehr viel ruhigeren Nachmittag gehabt. Sie haben gegen Italien mit 56-19 gewonnen, 28-0 stand es zur Halbzeit. Der Bonuspunkt war schon zur Halbzeit gesichert und am Ende wurde es ein sehr, sehr klarer Sieg. Und insgesamt war es so ein bisschen eine Feierstunde dort in Dublin, oder?
Ja, kann man schon sagen. Also, ja, Feierstunde ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil das Einzige, was ich dazu sagen wollte, ist vielleicht ein kleines Haken daran, ist einfach mal, dass die zwei sehr wichtige Spieler bei Irland sich relativ schwer Verletzungen da geholt haben. Also besonders auf jeden Fall Robbie Henshaw, der Nummer 13 von Irland, wird jetzt das Rest des Turniers auf jeden Fall ausfallen. Der hat sich beim Versuch legen, hat seine Schulter hat verletzt und wurde halt dann gleich gestern operiert. Also ich würde halt sagen, es ist halt der erwartete Sieg von Irland mit Bonuspunkt und ganz viele Punkte. Leider eine kleine traurige Nachricht hat so mit den Verletzungen.
Ja, Robbie Henshaw, du hast es gesagt, hat sich verletzt. In der 44. Minute wurde dann ausgewechselt gegen Jordan Larmour. Wie sehr fehlt Robbie Henshaw in den nächsten Spielen?
Ja, ich finde er hat einen sehr, sehr großen, also das wird sehr bemerkbar sein, dass er halt fehlt. Das Problem ist halt, dass der normale, der 13 spielt, Gary Ringrose, er ist auch verletzt am Knöchel hat. Das ist halt fragwürdig, ob er bis zum Wales-Spiel da wieder fit ist. Es ist halt ja in zwei Wochen hat so eine ganz kurze Zeit und er fährt schon ein bisschen länger. Und danach kommt der nächste Ersatz, Chris Farrell hat von Munster. Der ist halt, also so sind viele Leute, die 12 spielen können, hat er, und nicht ein wirklich gut ausgebildeter 13er, meiner Meinung nach. Also ist schon eine besondere Position. Die Außen, also Innenpaar, der Außerer davon, ist halt der schwerste Position beim Verteidigung sozusagen. Also es hat sehr wichtige Rolle in der Verteidigung. Und ich glaube, der wird ganz groß fehlen. Und ich finde, er hat ein ganz gutes Spiel bis dahin gezeigt und letzte Woche auch, also die Woche davor auch. Der wird groß fehlen, meiner Meinung nach.
Was kann man denn jetzt aus diesem gesamten Spiel ziehen? 56-19. Ich meine, letzten Endes, was am Ende wirklich überbleibt, ist dieses Try-Saving-Tackle von Keith Earls in der letzten Minute, wo man den Italienern noch den Bonuspunkt, den Offensivbonuspunkt weggenommen hat. Man hat in der zweiten Halbzeit so ein ganz kleines bisschen dann auch das Tempo rausgenommen, beziehungsweise als es dann 42-0 stand, die Italiener dann auch mitspielen lassen. Was bleibt dir nach diesem Spiel, beziehungsweise was kann man aus diesem Spiel für die nächsten Spiele für Schlüsse ziehen?
Ja, das ist halt für die nächsten Spiele oder beziehungsweise für die nächste Zukunft sozusagen für Italien sehr, sehr schwer wird. Das hatten wir schon vor dem Turnier auch also ein bisschen angesprochen hat, dass Italien einen ganz schweren Weg vor sich hat. Aber so groß zu verlieren ist halt wirklich, und ganz am Anfang des Turniers ist halt ganz schon schlecht. Also ich mache mir immer noch weitere Sorgen für Italien, wie es halt so längerfristig wird in den nächsten Jahren oder bis zur Weltmeisterschaft nächstes Jahr zum Beispiel. Ja, also ich sehe halt nicht, wie die Zukunft von italienischem Rugby hat, ob das gut aussieht oder nicht. Und für Irland kann man einfach sagen, okay, die haben einfach wirklich gezeigt. Letzte Woche hatten die Probleme in dem Angriff, also ein bisschen halt so, fehlte ein bisschen Plan B. Und jetzt am Wochenende gegen die Thailand hat man gesehen, dass Irland Plan A, B, C, D, E und F hat auf jeden Fall. Und genau, ein ganz, also im Kader auch fand ich auch ganz gut, dass Irland einen Spielerdichter hat so langsam. Da hat der Trainer ganz früh die ganzen Spieler ausgewechselt aus Sachsen und so. Und ganz junge Leute hat eine Chance gegeben. Das ist, zeigt, dass es hat, glaube ich mal, für Gesamtzustand von irischem Rugby, es hat eine gute Spielerdichter und gute gute Zeit gerade für irische Rugby.
Ja, Johnny Sexton war mal wieder makellos mit seinen Kicks. Er auch wieder eine gute Leistung, nachdem er ja der Held gewesen ist, dann aus dem ersten Spieltag. Würdest du irgendjemanden herausstellen wollen aus der Mannschaft, aus der irischen Mannschaft bei diesem Spiel?
Ja, also ganz klar für mich halt Keith Earls. Also spielt halt beste Rugby seines Lebens, würde ich mal sagen, bisher auch im Club. Ich glaube, das kannst du halt sehen, dass trotzdem hat man ein ganzes Spiel hinter sich und er macht halt diesen Querlauf über den ganzen Platz und verhindert diesen Versuch. Das war einfach der ist halt 30 Jahre alt, also ist keine 19 mehr, ist trotzdem super schnell, hat auch so ein paar, also hat den Ball ganz oft aus der Luft noch gefangen, so unter Druck und so, wirklich so unter einem hohen Ball ganz sicher. Und er ist einfach trotzdem sehr, sehr kreativ gewesen. Er musste dann auf Innen halt wechseln, hat da, wo hat Henschel sich verletzt hat natürlich. Und da hat er auch gezeigt, dass er halt so vielseitig eingesetzt werden kann. Hat, also war für mich auf jeden Fall von der irischen Seite Spieler des Tages.
Ja. Keith Earls mit diesem Try-Saving Tackle, ich habe es eben schon angesprochen, 78. Minute. Dieser Spirit, er wurde ja von den Zuschauern extrem gefeiert dann für dieses Tackle, der den Bonuspunkt der Italiener dann verhindert hat. Ist das dann nochmal so ein Zeichen gewesen, okay, das Spiel ist zwar lange gelaufen, aber ich möchte nochmal was für die Zuschauer zeigen hier?
Ja, das sagt man erstmal, dass man so immer noch einen Biss hat, bis ganz eben hat, noch durchzusetzen hat. Also Irland wollte halt nichts verschenken, obwohl die halt so ein oder andere Mal so einen Mist-Tackle oder so hatten. Aber die wollten einfach nicht sagen, hey, wir spielen nur bis zum 70. Minute und dann hören auf, sondern haben bis zum ganz letzten Minute gespielt. Und ja, das war super für die Motivation, hat für Keith Earls selber oder für die ganze Mannschaft. Also es ist eine super Sache, hat bis zum Ende noch so einen krassen Lauf. Und das Tackling noch, also das eine, muss ich mal dazu sagen, das eine ist dahin zu kommen, also zu laufen. Das schafft jeder, der halt so schnell schaffen kann, laufen kann, meine ich. Aber noch den sauberen Tackling, also die Technik dahinter, und hat richtig gut getackelt. Und dann hat der Spieler so unter Druck gesetzt, dass der Pass einfach nur schlecht werden könnte. Das sind einfach 1A-Arbeit von Keith Earls.
Ja, also die Iren haben mit 56-19 gegen Italien gewonnen. So richtig viel mehr kann man da gar nicht aus diesem Spiel herauslesen bzw. herausanalysieren. Ja. Es war ein klarer Sieg für die Iren und sie sind jetzt mit 2 Siegen dann punktgleich auch mit England. Und da kommen wir zum nächsten Spiel und das war das Spiel des zweiten Spieltages. England gegen Wales, 17.45 Uhr samstags. Twickenham, es war alles vorbereitet für ein großes Rugbyfest. Und Donald, ich als Zuschauer und ich bin quasi der Laie von uns beiden, ich war fasziniert von diesem Spiel. Es war ein unglaublicher Kampf, es war ein unglaublicher Abnutzungskampf, den die Engländer am Ende mit 12-6 gewonnen haben. Wie hast du das Spiel gesehen insgesamt?
Ich habe es auch zu Hause geguckt und war extrem begeistert, wie es hat angefangen hat, so das Tempo, die Tacklings und wirklich, also wie schnell es zur Sache halt ging zwischen den beiden Mannschaften. Ich hatte schon vor dem Turnier gesagt, dass England-Wales ist halt eins von meinen Lieblingsspielen, es geht immer richtig gut zur Sache. Und ich bin auch so wie du halt mega begeistert von dem Spiel. Das Einzige, was ich dazu sagen würde, ist, dass ich ein bisschen überrascht war, wie sozusagen negativ eingestellt England war. Also die haben es taktisch sehr, sehr gut gemacht, aber dass die ja zu Hause waren und am Ende 12-6 gewonnen haben, also es ist irgendwie trotzdem nicht so eine Leistung, worauf sie sich so stolz sein könnten, finde ich. Und es war für mich so ein bisschen negativ eingestellt, also die Kicks und so immer in die Ecke und Chip-Kicks und einfach den Barbesitz halt an Wales geben und so sagen, okay, jetzt könnt ihr halt was probieren. Das fand ich halt irgendwie, ich hätte mehr erwartet von Kreativität oder irgendwas Besonderes, das hat ein bisschen gefehlt. Das würde ich halt so dazu sagen und zu Wales, also dein Lieblingsspieler hat Lee Halfpenny, hatte sich halt leider verletzt und Gareth Anscombe hat dann auf Schluss gespielt und ich finde, hat ihn einen super Spieler, der ist eigentlich also ein Neuseeländer und spielt halt quasi für Wales. Ich finde einfach ein super Spieler und wir kommen wahrscheinlich gleich dazu, aber ich finde, das Spiel hätte ganz anders ausgehen können, wenn man vielleicht diesen Try, No Try hat, vielleicht nochmal, also meiner Meinung nach war das ein Versuch und das hätte das Spiel ganz, das wäre ganz anders gewesen, dann hätten wir über ein komplett anderes Spiel geredet, vielleicht hätte Wales dann doch noch gewonnen und England zu Hause, ja, weiß ich nicht.
Ja, lass uns mal ein bisschen anfangen mit dem, was vor dem Spiel auch stattgefunden hat. Eddie Jones hatte ja schon so ein bisschen untypisch dann auch das Ganze etwas angefacht, hat gesagt, ja, Rhys Patchell ist zwar ein talentierter Spieler bei den Walisern, aber ob er wirklich das Zeug hat, uns zu ärgern beziehungsweise gegen uns solche Weltklasseleistungen zu bringen, das sei nochmal dahingestellt. Also er hat ja durchaus schon ein bisschen Feuer in diese Partie reingebracht. Du hast dann gesagt, sie waren dir zu negativ eingestellt, dadurch, dass sie eher etwas defensiv gespielt haben. Hättest du dir da eine andere Herangehensweise dann auch von den Engländern erwartet, gerade ja auch, weil sie zu Hause spielen und weil sie im ersten Spiel dann ja auch natürlich klar gewonnen hatten gegen Italien, aber weil sie auch als Favoriten galten?
Ja, also ich war schon ein bisschen überrascht, wie negativ eingestellt England war, was ich schon gesagt hatte. Und du hast schon gesagt, Eddie Jones hat ein bisschen Benzin aufs Feuer gekippt. Meiner Meinung nach spielt England zu Hause, ist halt großer Favorit für das ganze Turnier. Und ich war ein bisschen verwirrt, dass die halt so oft das Niveau so gelassen haben. Die sollten halt schon eher so das Spiel leiten. Und meiner Meinung nach haben sie eher das Spiel aus der Hand gegeben und haben einfach versucht, Wales unter Druck zu setzen. Also diese Art und Weise zu spielen war halt, die haben ganz oft gekickt, sehr taktisch, sehr kluge Kicks, vielleicht lange in die Ecke oder Chipkicks durch die Mitte, um selber zu fangen und dann vielleicht nochmal einen Kick hintersetzen, um dann quasi den Ball wegzugeben, aber dass Wales gleich vielleicht in der Defensive in den 22 anfangen musste oder tief in deren eigene Hälfte anfangen mussten. Ich war nur ein bisschen überrascht, dass sie so diese Herangehensweise hatte. Und Rhys Patchell irgendwie so anzugreifen, zu sagen, dass er halt irgendwie Angst haben soll vor den Engländer. Jonathan Joseph hat, wenn er Jonathan Joseph da sieht, würde er halt Angst haben, dass er bis zum einen nicht erwartet und zum zweiten halt nicht gesehen in dem Spiel. Also ich habe nicht gesehen, dass sie irgendwie krass irgendwie Patchell getargetet hätten mit so irgendwelche krasse Tacklings oder so. Ich war, wie gesagt, nur ein bisschen verwirrt, dass es so negativ von England war. Und wie gesagt, das sieht halt an der Ergebnis, also 12-6 England zu Hause. Da habe ich nicht irgendwas gesehen von England, wo ich extrem Angst hätte, sozusagen.
Johnny May hatte ganz zu früh in der ersten Halbzeit den ersten Versuch besorgt. Der hatte auch den zweiten Versuch besorgt, stand 12-0 nach 20 Minuten, nachdem Owen Farrell dann auch die Erhöhung geschafft hatte. Die erste Erhöhung, die war nicht erfolgreich von Owen Farrell. Und dann gab es in der ersten Halbzeit, du hast es eben schon angesprochen, Gareth Anscombe, der Schluss der Waliser, hatte dann einen Versuch ja meiner Meinung nach gelegt. Aber wie gesagt, auch hier bin ich der Laie. Es gab dann eine TMO-Entscheidung und der TMO hat gesagt, nachdem beide Spieler die Hand auf dem Ball hatten, hatte er gesagt, ja, es ist nicht am Ende hundertprozentig zu entscheiden, wer jetzt als erster den Ball oder die Hand auf dem Ball hatte und ob er wirklich vernünftig abgelegt worden war. Und deswegen gab es keinen Versuch. Und du hast es eben schon gesagt, diese ganze Diskussion beziehungsweise dieser Versuch hätte ja das ganze Spiel in eine andere Richtung lenken können. Wie hast du die Entscheidung dort gesehen?
Ich war so zum Essen hat so ein bisschen überrascht, dass die halt so lange gebraucht haben, irgendwie in so eine Entscheidung zu treffen. Also für mich, ich bin halt so ein bisschen mehr erfahren in dem Rugby-Spiel als du, aber ich habe es genauso gesehen. Also es war halt so ziemlich deutlich, die erste Frage war, kam es von dem Knie von dem einen Spieler, ich glaube, es war Steph Evans. Ja. Kam es von seinem Bein oder Knie oder Hand oder irgendwas? Und dann haben wir gesagt, nee, es kam von seinem Knie, also zählt als Tritt nach vorne. Und dann für mich war halt ganz deutlich, Anscombe hat mit dem Hand zuerst dran. Das einzige Frage wäre, für mich hat er noch deutlich quasi den Druck quasi auf den Ball geübt, dass er halt noch sozusagen diese Downward Pressure hat. Also da wäre vielleicht eine Frage für mich, aber der TMO hat so gesagt, okay, es war halt nicht eindeutig, wer zuerst so am Ball war. Das für mich war gar keine Frage. Also es war für mich deutlich, dass Anscombe zuerst da dran war, dass er halt deutlich den Hand drauf hatte. Und ich hätte noch gesagt, okay, wenn der Schiedsrichter sich nicht pfeift, weil er sagt, Anscombe hatte eine Hand dran, aber irgendwie beim Ablegen verliert er doch nochmal, denn weil er rutscht hat so ein bisschen davon ab. Aber für mich war es halt eher so in den Grounding, also das Ablegen war halt so die Frage und nicht, wer zuerst dran war. Und ich war ein bisschen verwirrt, dass es halt so nicht gegeben wurde. Ich glaube mal, Wales kann sich auf jeden Fall können halt sauer sein, deswegen.
Ja, also es war ja dann auch noch in aussichtsreicher Position. Also die Erhöhung hätte ja durchaus auch noch stattfinden können und dann hätten wir über ein 13-12 von Wales gesprochen. Das Spiel hätte sich vielleicht ja auch komplett anders gestaltet, aber trotzdem muss man ja sagen, dass die Waliser hier vielleicht um einen Versuch, ich möchte nicht sagen betrogen worden sind, aber dass diese Entscheidung durchaus sehr diskutabel ist, ob dieser Versuch ein Versuch gewesen ist oder wie er dann vom TMO entschieden worden ist, kein Versuch gewesen ist.
Ja, also Wales kann auf jeden Fall sauer sein und England können halt happy sein, dass sie ja da ein bisschen meiner Meinung nach Glück hatten. Also
ja. Also die Waliser haben dann in dieser ersten Halbzeit den Versuch nicht legen können. In der zweiten Halbzeit ging es dann weiter und da konnten die Waliser dann die 6 Punkte aufs Scoreboard bringen durch erst Rhys Patchell und in der 23. Minute und dann in der 76. Minute noch durch Gareth Anscombe, der noch einen Kick durch die Stangen gesetzt hat. Und trotzdem hatte ich in der zweiten Halbzeit ganz lange das Gefühl, die Waliser sind hier dran und es fehlt vielleicht der allerletzte Pass beziehungsweise die allerletzte Aktion. Und gerade wir haben auch ein Tackle gesehen, was in der zweiten Halbzeit von den Engländern kam, wo der Spieler dann quasi durch war und am Ende so getackelt worden ist, dass er aus dem Spielfeld quasi getackelt worden ist und am Try verhindert oder gehindert worden ist. Ich hatte die ganze Zeit in der zweiten Halbzeit das Gefühl, die Waliser können das Ding hier gewinnen und es scheitert am allerletzten Pass. Wie ging es dir in der zweiten Halbzeit?
Ja, ganz genau. Ich hatte so ein bisschen, ich habe das Spiel mit Freunden geguckt und ich hatte gesagt, dass ich quasi darauf getippt habe, dass Wales gewinnt und so wahrscheinlich ganz knapp mit so ein paar Punkte Unterschied. Und dann stand es halt die ganze Zeit 12-3 oder 12-6. Aber es sah nicht so aus, als ob die Engländer das Spiel unter Kontrolle so groß hatten. Ich habe immer noch so gedacht, so hier, wenn Wales dazu noch eine Chance bekommt, kommen die halt vielleicht noch durch und legen einen Versuch und 7 Punkte, es hat genug zum Gewinnen. Also für mich hat so gefehlt, dass England so die Spielherrscher waren. Das habe ich gesagt schon von Anfang an, dass England hat nicht den Ton so groß angegeben, haben nur gesagt, okay, wir geben den Ball ein bisschen halt raus, dass die Verantwortung hat so übergeben wir ein bisschen. Und muss ich mal sagen, ich hatte gehofft, dass Wales noch vielleicht einen Versuch legt, vielleicht ein bisschen früher, damit man halt das quasi ein bisschen spannender macht. Wie gesagt, also Wales sah ganz fit aus, also vielleicht hat er nur noch gefehlt, so ein dein Lieblingsspieler, Lee Halfpenny. Also da hat er auch so Patchell, also das ein Kick zum Goal gesetzt und es hat daneben gegangen. Manchmal entscheiden solche Sachen Spiele oder der Tempo oder der Schwung von dem Spiel geht so ein bisschen, hat so anders aus. Ich sah es auf jeden Fall genauso wie du. Also Wales hatte da, die waren ganz, ganz knapp dran. Ja, schade eigentlich, dass es hat irgendwie doch nicht geklappt hat.
Ja, Wales hat aber den Defensivpunkt geholt. Ich meine, sie werden wohl dieses Turnier nicht gewinnen und trotzdem kann man sagen, dieser Defensivpunkt kann ja dann doch noch wichtig werden, zum Beispiel im Kampf um Platz 2 oder 3.
Ja, ganz, ganz genau. Also diese Bonuspunktsystem haben sie dann noch eingeführt und es könnte halt am Ende das Spannende halt machen. Also es sieht ganz schon wie ein enges Turnier. Also wir hatten letzte Woche gesprochen, also Wales ist die Mannschaft, die mich auf jeden Fall am meisten überrascht. Und nächstes Mal geht es halt gleich gegen Irland ran. Also das würde ein knappes Spiel, würde ich mal sagen. Also Wales ist viel stärker dieses Jahr, als ich eingeschätzt hätte. Und deshalb erwarte ich Wales-Irland ein ganz gutes Spiel. Und ja, keine Ahnung, also wenn Wales zum Beispiel das Spiel gewinnen würde oder so, dann ist das ganze Ding wieder offen.
Ja. Und England, sie haben jetzt gegen Italien gespielt, in Rom hatten sie keine Probleme, jetzt haben sie zu Hause gegen Wales gespielt. Ich habe immer noch persönlich das Gefühl, sie haben noch nicht alles gezeigt, was sie zeigen können. Oder ist das wirklich das Limit, was sie zeigen können hier im zweiten Spiel gegen Wales? Erwartest du noch mehr von ihnen? Weil der letzte Spieltag dann gegen Irland könnte ja durchaus dann über den Sieg entscheiden, dieser Six Nations. Oder ist das das gewesen, was wir hier erlebt haben? Ist das das Maximum?
Ich bin mir halt noch nicht so ganz sicher, ob England hat nur so quasi also ich weiß nicht so, dass man auch so sagt, aber sie mussten halt nur so gut spielen, wie halt nötig ist in dem Spiel. Also vielleicht halten sie noch so ein bisschen was auf. Also manche Mannschaften heben halt so irgendwelche besondere Plays oder Moves halt so drauf für andere Mannschaften. Eddie Jones ist halt so ein Coach, vielleicht sagt er halt, wir nehmen Spiel für Spiel und gucken unseren Gegner an und gucken, was für ein Spiel stellen wir uns taktisch so auf heute. Die haben, glaube ich, meiner Meinung nach Wales angeguckt und haben gesagt, okay, wir werden so gegen Wales spielen, also mit diesem Kicks und taktisch hat sozusagen, ob sie dann so genauso gegen Schottland oder Frankreich oder Irland spielen werden, werden wir halt mal sehen. Also ich glaube, England hat noch was sozusagen in der Reserve. Also ich glaube, wir haben noch nicht alles gesehen. Das Einzige, wo ich halt mal sagen würde, wo England ein bisschen Probleme hat, ist wirklich dieses 10, 12, 13 Verbindung. Also Ford und Farrell haben auf jeden Fall eine coole Verbindung 10 und 12. Ja. Aber diese Außen, also der Außer hat so quasi 13 Spieler. Der hat mal Ben Theo probiert und Jonathan Joseph. Also die Harmonie zwischen den drei ist nicht 100% da. Also das ist das Einzige, wo ich sage, da ist noch vielleicht noch eine Schwäche bei der englischen Mannschaft gerade.
Aber wir können sagen, das war bis jetzt das beste Spiel dieses Turniers, oder?
ja.
Also ich war fasziniert von dem Spiel.
Nee, also ich fand, du fandest vielleicht sehr gut, also ich fand es gut, ich fand, da hat, kommen wir gleich dazu, Schottland und Frankreich wahrscheinlich ein besseres Spiel insgesamt, muss ich mal zugeben.
Darauf kommen wir jetzt zu sprechen.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de.
Schottland gegen Frankreich, das war das letzte Spiel, das am Sonntag stattfand. Die Schotten haben oder sind überrollt worden von den Walisern im ersten Spiel. Die Franzosen haben eine unglaublich bittere Niederlage gegen Irland hinnehmen müssen, als Johnny Sexton aus 45 Metern in quasi letzter Sekunde das Late-Drop-Goal gemacht hat für die Iren und damit die Niederlage für die Franzosen besiegelten. Eigentlich war ja die Frage, wer kann sich besser von dieser Woche 1 erholen? Du hast gesagt nach der ersten Woche, dass die Schotten dich mit ihrer Leistung so ein bisschen erschüttert hätten, dass du wirklich dich gefragt hast, Mensch, können sie davon wiederkommen von dieser Niederlage, von dieser krachenden Niederlage gegen Wales und was die Franzosen dann ja auch machen würden nach dieser wirklich bitteren Niederlage gegen Irland. Es entwickelte sich ein wirklich hervorragendes Spiel und am Ende muss man sagen, Greg Ledlaw hat für die Schotten diesen Sieg geholt. Er war zum ersten Mal seit einem Jahr wieder nominiert für ein Spiel, beziehungsweise hat in der Startaufstellung gestanden und hat dieses Spiel quasi in der zweiten Halbzeit komplett an sich gerissen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt ganz witzig, weil er eigentlich in Frankreich auch spielt, also als Nummer 9, ganz wichtige Rolle gespielt hat. Ich muss mal zugeben, Ledlaw musste so gut spielen, weil Finn Russell so extrem enttäuschend gespielt hat. Das war unfassbar. Ich war so begeistert von Greg Ledlaw, also seine Kicks einfach und seine, wie er das Spiel geführt hat sozusagen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass er ein Nummer 9 ist, der wahrscheinlich mehr so das Stürmer hat, Spielleiter hat sozusagen. Und das hat man, glaube ich, mal gesehen. Der hat auch mal diese Ruhe gehabt auch ganz gut und glaube ich mal, da war einfach mal gegenüber die Franzosen ganz ganz schlauer oder war ganz taktisch oder schlauer aufgestellt auf jeden Fall. Ja, ich hatte mich gefragt, wie sie sich erholen könnten vom Wales-Spiel. Schottland war dann zu Hause und haben wirklich gezeigt, die sind halt noch nicht tot in diesem Turnier und haben auf jeden Fall was gezeigt. Also ich war sehr begeistert von Schottland und von Frankreich auch. Also Frankreich hat auch sehr schöne Momente gemacht. Man hat so gesehen, meiner Meinung nach, dass am Ende irgendwie, es hat gefehlt, so ein bisschen war die Puste aus am Ende. Die haben vielleicht nicht die Energie, nötige Energie gehabt, um 80 Minuten durchzuhalten. Irgendwie, weil ganz am Ende waren sie so ein bisschen, ja, ohne Ideen halt, ne. Also, bin mir halt nicht so sicher, ob das kann auch dran liegen natürlich. Die hatten so ein ganz intensives, langes Spiel gegen Irland, die eine Woche davor nur. Vielleicht war der eine oder andere ein bisschen nach den 80 Minuten ein bisschen oder 70 Minuten ein bisschen platt oder kaputt. vielleicht das hat auch so eine große Wirkung gehabt in dem Spiel.
Ja, die Franzosen haben ja losgelegt wie die Feuerwehr. Teddy Thomas, der schon gegen die Iren einen fantastischen Versuch über 60 Meter gelegt hatte, war auch hier wieder der entscheidende Mann quasi in der ersten Halbzeit. Hat gleich in der zweiten Minute einen Versuch gelegt. Das wurde dann von Maxime Machinot erhöht, 7-0. Dann stand es 10-0 durch einen Penalty-Kick von Maxime Machinot. Dann konnten die Schotten verkürzen auf 7-10. Und dann gab es den weiteren Versuch wieder von Teddy Thomas, der ja so ein bisschen der Spieler der ersten Halbzeit war. Und die Franzosen führten 17-7. Und da hatte ich persönlich so nach knapp 30 Minuten das Gefühl, das wird für die Schotten wieder ein Desaster. Du hast gerade gesagt, in der zweiten Halbzeit ist den Franzosen vielleicht so ein bisschen die Puste ausgegangen. Haben die Schotten in irgendeiner Weise darauf reagiert, dass sie auf einmal schon wieder so klar zurücklagen, oder haben sie ihren Stiefel, ihr Spiel weiter so durchgezogen?
Also für mich haben sie einfach den Spiel, die haben einfach Vertrauen in deren Spielweise gehabt. Also Gregor Townsend, ein super Trainer. Also für mich war es halt wirklich, wir haben das schon gesagt, also vielleicht ein bisschen die Puste aus bei Frankreich, aber diese Ruhe von Laidlaw und von den Jungs im Sturm hat einfach mal deren Spiel weiterzuspielen, hat sich auf jeden Fall gelohnt sozusagen, meiner Meinung nach. Ja, also vielleicht ein bisschen von den Franzosen, ein bisschen, ja, die Ideen haben gefehlt am Ende. Vielleicht, also ich fand nachdem halt so 9 und 10, also das Boxis auf 10 ist halt nicht so super. Er hat quasi ein gutes Spiel geliefert, aber irgendwie nicht so der kreativste Spieler aller Zeiten. Ist jetzt halt eher so ein, ja, erfahrener Hassspieler. Ja, also Schottland hat auf jeden Fall sich gut erholt von der Niederlage letzte Woche. Frankreich haben noch ein bisschen Muskelkater noch gezeigt vielleicht.
Ja, mit 14-20 ging es für die Schotten in die Pause im Murrayfield Stadium dort in Schottland. Und in der zweiten Halbzeit begann dann die große Greg Laidlaw-Show. Es wurde kein einziger Versuch mehr gelegt. Und Greg Laidlaw hat komplett übernommen. Er hat insgesamt, lass mich zählen, 6 Penalty-Kicks in der zweiten Halbzeit gehabt, hat 18 Punkte gemacht alleine für die Schotten, hat alle 18 Punkte in der zweiten Halbzeit für die Schotten gemacht, insgesamt 22 Punkte für die Schotten gemacht. Warum konnten die Franzosen diese Penalty-Kicks nicht verhindern?
Ja, also ich glaube, ich hatte es letzte Woche angesprochen, dass die Franzosen, die haben sich taktisch aufgestellt, auch gegen Irland, um sozusagen das Spiel von Irland langsam zu machen und fragwürdige oder grenzwertige Dinge gemacht. Und da war Nigel Owens, der Schiedsrichter, hat einfach gesagt, okay, das lasse ich halt gelten oder laufen. Und meiner Meinung nach haben sie diese Woche auch so ein ähnliches Spiel hat so geliefert. Die haben versucht, so das Spiel langsam zu machen oder so noch ein bisschen so fragwürdige Dinge am offenen hat noch gemacht sozusagen. Da wurden die aber dieses Mal ganz deutlich bestraft und aus jeder Penalty war halt einfach Punkte für Schottland zu holen. Also ich glaube, das war halt so vom Trainer eine taktische Wahl, dass sie halt so spielen, dass sie halt sagen, okay, wir machen den Rocks langsam oder wir kämpfen noch so ein bisschen am Boden oder wir spielen noch so ein bisschen, ja, mit einem bisschen grenzwertigen Stil sozusagen. Aber das Problem ist halt, dass das der ein oder andere Spieler, Val Emine zum Beispiel, war letzte Woche auch so ein bisschen Täter, der oft das hat über das Menge oder über das Offenen so lag oder nicht schnell wegbewegt hat. Das war für mich aber so eine taktische Entscheidung, weil ich habe das auch letzte Woche gesehen, diese Woche nochmal, dass die halt so taktisch aufgestellt waren, aber das ist halt so das Ding, wenn der Schiedsrichter dann irgendwie Anfang des Spiels entscheidet, okay, ich werde ganz streng diese offenen Pfeifen, dann war es so ungünstig von Frankreich. Das hat man da einfach gesehen an der Menge an Penalties halt sozusagen. Und du hast es gesehen, du hast es selber gesagt, also Laidlaw hat einfach von überall getroffen.
Ja. Der zweite Spieltag ist vorbei. Die Iren und Engländer führen mit jeweils 9 Punkten. Dahinter Wales mit 6 Punkten, Schottland mit 4 und Frankreich und Italien mit 0 Punkten. Dass Frankreich 0 Punkte hat nach diesen 2 Spielen gegen Schottland und Irland, ist schon bitter, oder?
Ja, also ja, die werden halt so noch diesen defensives Bonuspunkt haben.
Achso, ja genau,
einen bekommen
Punkt
haben sie,
Entschuldigung. Ja.
Aber ansonsten, ich bin mir halt nicht so sicher. Also wie gesagt, dieses taktische Spiel, was sie aufgelegt haben, guck mal, wenn man das anders anguckt, die haben nur knapp gegen Irland verloren. Wenn sie es gewonnen hätten, wäre es anders gewesen. Vielleicht knapp gegen Schottland gewinnen. Also am Ende haben sie auch nur knapp verloren. ja, so feine, ne, fine margins, also wirklich feine Unterschiede zwischen den Mannschaften hat. So, das ist aber, was das Six Nations Turnier was Besonderes macht, meiner Meinung nach, dass wirklich die Top-Mannschaften, und leider zähle ich halt Italien nicht dazu, das ist immer so sehr, sehr knappe Unterschiede zwischen denen. Das sieht man einfach mal, dass es halt einfach ein Top-Spiel auf Top-Niveau ist.
Zwei Punkte haben sie, Entschuldigung, ja. Sie haben zwei Punkte im Moment schon dadurch, dass sie die zwei Defensivpunkte geholt haben, und trotzdem sind sie im Moment auf dem fünften Platz. Das ist der dritte Spieltag oder der zweite Spieltag gewesen. Jetzt haben die Mannschaften eine Woche spielfrei. Es geht dann am 23.02. mit Frankreich, Italien weiter, mit Irland gegen Wales und mit Schottland gegen England. Donald, was war für dich das Top des Tages, des Spieltages?
Also das Top des Tages war einfach mal, also die allgemeine Leistung von Schottland, also wie sie sich erholt haben von der Niederlage, und Greg Laidlaw, aber ich sag mal, allgemein Schottland war mein Top des Tages.
Ja, mein Top des Tages war Greg Laidlaw, der diesen Spieltag quasi beherrscht hat mit seinen 22 Punkten. Das muss man dann, glaube ich, einfach auch mal würdigen, wie gut er war und dass er nach einem Jahr wiedergekommen ist, in diese Mannschaft zurückgekehrt ist und gleich quasi das Spiel komplett an sich gerissen hat und den Schotten diesen Sieg geholt hat. Was war dein Flop des Tages?
Für mich Flop des Tages ist leider Italien. Also die haben erst sozusagen ab der 60. Minute irgendwie quasi angefangen zu spielen, oder wo Irland hat dann viele Spieler ausgetauscht haben. Das ist wirklich Flop des Tages, und ich mache mir so in allgemeinen Sorgen für Rugby in Italien. Das wird hart schwer in zwei Wochen gegen Frankreich sein.
Ja. Ja, es ist halt eine andere Geschichte, kann ich halt auch nicht bringen, als das italienische Rugby 56-19. Ich hätte einen Top des Tages gehabt, hätten sie diesen Offensivpunkt noch geholt. Aber das war vielleicht dann eine der besten Aktionen dieses Wochenendes, dieses Try-Saving-Tackle dann noch am Ende in der 78. Minute. Aber natürlich, die Italiener sind so ein bisschen der Flop des Tages, nachdem sie zwei klare Niederlagen jetzt hier hatten. Was wünschst du dir für die Woche 3? Und wir haben noch ein paar Tage hin, aber was wünschst du dir denn für die Woche 3?
Ja, ich wünsche mir, also ich finde immer so, also jetzt hat Schottland gegen England, das ist ja Calcutta Cup, nennt sich das, also das Spiel zwischen denen, ist halt schon was Besonderes. Und ich wünsche mir, dass es wirklich genau, spielerisch zur Sache geht, das ist wirklich so ein Top-Spiel, das wünsche ich mir.
Ja. Ich wünsche mir zwei Siege für Wales und Schottland aus der nächsten Woche, weil dann haben wir eine ganz, ganz spannende Tabellensituation in den Six Nations und könnten uns wirklich auf Woche 4 und Woche 5 sehr freuen.
Das wäre auf jeden Fall sehr spannend.
Ja. Das war unsere Zusammenfassung des Spieltags 2 der Six Nations. Sie macht nach wie vor sehr großen Spaß. In etwa 10 Tagen geht es weiter mit den nächsten Spielen, und dann werden wir hier auf meinsportradio.de dann auch wieder berichten. Das war Donald Peoples, unser meinsportradio.de Experte für die Dauer der Six Nations. Danke, Donald.
Danke, Andreas.
Rugby. Deutschland gegen Georgien mit Andreas Thies. Am 17. Februar ab 14.25 Uhr live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.